Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und vor mir sitzt der gute Christoph. Hallo Christoph.
Moin moin.
Wir haben heute wieder eine Sonderausgabe, denn es heißt mal wieder, deutsches Kino ist doch geil. Und heute sprechen wir über Alter weißer Mann.
Genau, und wir haben zum ersten Mal in dieser Reihe einen Regisseur zum zweiten Mal hier im Podcast. Auch deshalb, weil er beim ersten Mal wahnsinnig unterhaltsam und offen über seinen Film Girl You Know It's True gesprochen hat. Und jetzt haben wir Simon Verhoeven, den ihr kennt, weil er Männerherzen und Willkommen bei den Hartmanns und Nightlife.
Ja?
Ich weiß, warum Pascal lacht. Ihr werdet es in ungefähr 45 Minuten auch noch erfahren, warum Pascal gelacht hat.
Ja.
Gemacht hat, und der ist jetzt heute wieder da.
Richtig. Und bevor wir da euch ein bisschen auf das Interview einstimmen, möchtest du kurz erzählen, worum es in Alter weißer Mann geht?
Alter weißer Mann, ja. Also da hat ja jeder eine Vorstellung von, was damit wohl gemeint ist. Also der Film scheint sehr nah am aktuellen Zeitgeist zu sein und da alles von allen Seiten so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und Jan-Josef Liefer spielt Hellwig, das ist sowas wie der Max Mustermann, aber man muss sich natürlich für den Film was ausdenken, und der ist Vertriebsleiter in der Fernfunk AG. Die sind irgendwann mal mit Faxgeräten groß geworden, müssen sich jetzt aber natürlich für die Zukunft aufstellen und schielen mehr so in Richtung Silicon Valley, und in der Firma wird ganz viel mit so neumodischen Begriffen um sich geschmissen, und im Marketing muss man halt genau aufpassen, wie man auf seine Poster packt, damit das auch alles divers genug ist. Und also er ist aber jetzt nicht so dieser typische alte weißer Mann, den man sich vorstellen würde, der sich all dem verweigert und sagt, ich mache das seit 30 Jahren, ich weiß, wie das geht, wir machen das so weiter wie immer. Sondern er ist einer, der da Interesse dran hat und der das versucht, aber trotzdem von einem Fettnäpfchen ins andere stolpert. Und eins davon ist, dass die Firma eine Unternehmensberatung reingeholt hat und er die Chefin dieser Unternehmensberatung direkt erstmal mit einer Servicekraft verwechselt, aus seiner Perspektive, weil die einfach, ohne dass er hingeguckt hat, die Plätze getauscht hat. Aus der Perspektive von allen anderen Anwesenden hat er es wohl getan, weil beide als asiatisch lesbar waren und er die einfach durcheinander geworfen hat. Also, und das kommt halt nicht so gut an. Und um irgendwie zu beweisen, dass er doch progressiv genug ist, dass er doch nicht nur ein alter weißer Mann ist, er wird ihm von seinem Chef halt die Aufgabe erteilt, ein paar Tage später ein Dinner zu geben, bei dem dann auch die Unternehmensberaterin eingeladen wird und der von Elias Mbarek gespielte Silicon Valley KI-Experte Alex. Und die Vorbereitungen auf dieses Dinner laufen halt sehr chaotisch ab. Und es wird alles, was in den letzten 5 Jahren in dieser Diskussion um alte weiße Männer und was es sonst noch alles gibt, Political Correctness, Diversität, alles wird damit abgefrühstückt.
Jo, richtig. Wie hat dir das gefallen?
Mir hat das gut gefallen. Also erstmal die erste Überraschung war halt, als ich gehört habe, dass es das Projekt gibt und so weiter, hatte ich gedacht, es wird ein Film, in dem wir einfach so den Prototypen eines alten weißen Mannes als Hauptfigur haben werden und dann einfach so eine relativ klare Satire, die den halt irgendwie bloßstellt.
Mhm.
Mir hat in dem Film tatsächlich gefallen, dass ich das Gefühl hatte, dass Simon Verhoeven da sich sozusagen relativ offen in diese Thematik schmeißt und da auch irgendwo so in der Mitte steht. Also so alle Seiten kriegen ihr Fett weg und gleichzeitig, ist er halt so schon, er will uns zeigen, wie es vielleicht besser geht, mit ein bisschen Lockerheit und Kompromissbereitschaft. Also ich glaube schon, dass der Film an vielen Ecken anstoßen wird, also alle, die ein bisschen weiter links sind, alle, die ein bisschen weiter rechts sind, werden mit dem Film große Probleme haben. Aber gerade das fand ich irgendwie gut, dass er nicht so, wenn man im Internet was liest, irgendwas zu diesem Thema oder von seinen vielen Ausformungen, wissen alle genau, was richtig ist und hauen sich gegenseitig auf den Deckel.
Ja.
Und da ist der Film nicht so. Ich habe das, glaube ich, mir als irrlichtern beschreiben. Der irrlichtert sich so durch die ganze Diskussion, macht hier mal ein bisschen was, kritisiert da was, macht sich darüber lustig, findet das auch gut. Das fand ich halt ungemein sympathisch. Also es ist jetzt keine bissige Satire, ich fand es wirklich eher einen sympathischen Film. Ist dann auch eine Familienkomödie, die mir sehr gut gefallen hat. Also es erinnert natürlich vor allen Dingen an seinen Film Willkommen bei den Hartmanns, damals Flüchtlingskrise oder Flüchtlingssituation und jetzt halt diese ganze alter weißer Mann Political Correctness Sache. Also wenn man den mochte, dann wird man den hier, glaube ich, auch mögen. So, deswegen, Elias Mbarek hat eine fantastische Rolle als KI-Experte, der ist da richtig schmierig. Mhm. Und die von ihm entwickelte oder zumindest mitgebrachte KI Sam, so ein Smiley,
ja,
der die ganze Zeit nur Leute feuert, aber dabei mega freundlich und zuvorkommt und
dadurch so richtig ist, eklig wird, genau.
Genau, das hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, ich fand auch, das war eine große Überraschung, dass dieser Protagonist eben kein super verbohrter, in sein Weltbild oder stehen gebliebenem Weltbild verkapselter alter weißer Mann ist, sondern jemand, der sich auch bemüht, es besser machen zu wollen oder der sich darum bemüht, sich zu sensibilisieren, welche Worte man heutzutage noch sagen darf und welche nicht, ohne dass es jetzt so formuliert wird, wie es von mir formuliert wird, darf man das noch sagen, so ist es nicht. Aber ja, ich fand auch, dass Jan-Josef Liefers da eine interessante Performance gegeben hat, weil er ja sowohl komödiantisch funktioniert, aber auch so eine Zerbrechlichkeit hat. Darüber wird dann auch gleich im Interview noch geredet. Es ist ein interessanter Film, ja. Und er kommt zur richtigen Zeit.
Ja, also ich glaube auch, also wir reden gleich noch viel über die Erfolgsaussichten dieses Films, weil, ja, Betriebsgeheimnis, wir bei diesen Interviewfolgen nehmen wir immer das Interview zuerst auf, aus dem einfachen Grund, dass wir während des Interviews möglichst frei sprechen wollen können, was weiß ich, wie der Satz richtig heißt, und deswegen sagen wir unseren Interviewpartnern immer, du kannst einfach irgendwelche Szenen benutzen. Wenn du jetzt einfach mal eine Szene schreiben willst, musst du nicht jedes Mal ewig erklären, was in der Szene vorkommt. Wenn es wirklich mal Situationen gibt, die man als Zuhörender nur versteht, wenn man sozusagen vorher diese Szene auch beschrieben bekommen hat, dann bauen wir das in diesen vorangegangenen Teil einfach, genau, nachträglich ein. Würden das jetzt, gibt's für das Gespräch gleich nicht, aber würden wir dann jetzt an dieser Stelle erzählen. Aber es führt zu was anderem, dass das Interview schon vorgeführt hat. Weil ich weiß ja von YouTube und von Social Media, dass immer noch, also bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein alter weißer Mann und in Wirklichkeit ist der Trend schon seit 15 Jahren vorbei.
Okay.
Aber als ich mich noch auf YouTube rumgetrieben habe, da war natürlich der heißeste Scheiß der Welt Unpackings.
Ja, ist immer noch ein Ding. Ja. Ich bin aber auch noch mal so ein bisschen in der ganzen Film-Bubble unterwegs. Da ist natürlich immer interessant, neues Mediabook in Amerika rausgekommen, neue Ultimate Edition auspacken, was ist so drin. Aber für mich ist das auf jeden Fall noch ein Thema. Und ja, ich bin super, ja, noch nicht so ganz so alt, aber auch weiß.
Ja, genau. Und wir machen jetzt hier deswegen, damit unser Podcast noch weiter wächst und wir neue Zielgruppen erschließen, machen wir jetzt im Podcast das Unpacking.
Mhm.
Man sieht natürlich nichts.
Nee, es ist ASMR.
Es ist ASMR, deswegen mache ich das zumindest hier in der Nähe meines Mikros auf.
Oh ja.
Vielleicht.
Also, ja, wir hören
es. Und ich mache jetzt auf. Shit, ich kriege das gar nicht auf. Da ist so ein vorgedingstes Ding. Wenn man das benutzt, dann geht es auch einfach auf.
Ein vorgedingstes Ding.
Darunter ist
Ding.
Noch so ein Frischhalteverschluss.
Ja.
So, ich rieche mal dran.
Erstmal nosen.
Oh, es riecht sehr stark nach Vanille. Das riecht fast wie Vanillekipferl.
Oh, das überrascht mich, das ist so stark.
Ja, riech mal dran.
Du hast recht, das ist Weihnachtsgebäck.
Das riecht wie Vanillekipferl. Wenn du das blind getestet hättest, würdest du sagen Vanillekipferl. So, aber wir reden von Clute Vanillecashews.
Mm.
Und jetzt glaubt ihr wahrscheinlich, der Podcast ist nicht mehr von Paramount Plus gesponsert, sondern von Clute Vanillecashews. Das stimmt aber überhaupt nichts. Es gibt keinerlei geschäftliche Verbindung zwischen Clute Vanillecashew-Nüssen und Filmstarts oder Wikipedia oder diesem Podcast.
Ja. Mhm.
Sondern vielleicht wird es in der nächsten halben Stunde noch aufgelöst. Auf jeden Fall probieren wir die jetzt.
Ja.
Und ich bin optimistisch, aber skeptisch.
Ja, ich bin auch. Also der Geruch war jetzt gerade schon.
Annemarie, die ja auch schon mal in diesem Podcast war, wollte auf jeden Fall auch noch unbedingt probieren. Deswegen kann Pascal die jetzt nicht geschlossen mitnehmen. Wir müssten sie sowieso aufmachen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt halt im Podcast.
Naja.
So, ich hab jetzt mal 3-4 Stück.
Also du hast die auch noch nicht gegessen.
Nee,
okay.
4 Stück habe ich jetzt. Mhm. Aber ich nehme nur 2 im Mund.
Ich nehme auch mal 2.
Aber sehen aus wie so normale Cashew-Dinger, so schön fest.
Mhm.
So ein bisschen so einer braunen Paste drauf.
Ja.
Klebt ein bisschen. Aber das ist halt ein bisschen bei Vanillezucker nicht überraschend.
Dann können wir probieren.
Jetzt probieren.
Beim Geschmack ist die Vanille nicht so da. Sie ist da, aber sie ist nicht so dominant, wie man es denken würde, wenn man das erste Mal die Nase.
Ja, weil das Riechen echt extrem ist.
Ja, das Riechen ist echt extrem. Ich schmeck gut,
aber ich würde die. Ich glaube, ich würde die eher so am Nachmittag zum Kaffee als abends zum Film essen.
Ja. Ja, weil sie auch so dieses süße Gebäckige haben irgendwie, ne?
Ja.
Es ist so. Ja, es ist keine Herz.
Also ist vielleicht so ein gesunder Ersatz für den Kuchen oder die Kekse am Nachmittag, weil Nüsse sind doch so mega gesund. Das ist doch jetzt der Trend, dass alle noch Nüsse essen.
Mhm. Okay. Ja.
Das hast du nicht mitbekommen, alter weißer Mann.
Ich weiß nur, dass die mega fettig sind, Nüsse. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass sie schmecken.
Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt in Richtung Selbstoptimierung. Vanille, Erdnüsse oder Cashewnüsse statt Vanillekekse zu essen.
Das kann sein.
Da bin ich mir relativ sicher.
Das lassen wir so stehen.
Also Clut, Cashewnüsse. Warum zum Teufel wir das jetzt gemacht haben, das erfahrt ihr jetzt gleich in unserem wieder sehr, sehr tollen Gespräch mit Simon Wölfen. Wieder sehr, sehr offen. Die Cashewnüssen haben auch über Umwege was mit James Bond zu tun. Cliffhanger.
Es wird spannend. Cashewnüsse spielen eine Rolle.
Ja, Cashewnüsse sind der Alfa Romeo des kleinen Mannes.
Ja.
Richtig. Und
nein, die schmecken.
Geht ins Kino, der Film macht Spaß. Mhm. Und man kann hinterher ganz viel drüber diskutieren. Manche werden auch wütend sein, aber das ist auch eine Qualität des Films. Ich glaube schon, dass der so die nächsten Wochen so Kinodiskussion maßgeblich mitprägen wird. Also auch allein um mitzureden am Watercooler. Gibt es Watercooler noch oder bin ich weißer alter Mann?
Ich glaube, du bist ein weißer alter Mann.
Ja, aber wir haben einen.
Ja.
In der Küche.
Stimmt.
Ja. Und da stehen, ich rede andauernd mit Kollegen am Wasserkühler.
Ja, ich nie.
An der Kaffeemaschine vor allen Dingen, weil du auf dem Balkon raus.
Oder man sitzt am Platz und redet da.
Ja.
Ja.
Naja, also wir haben jetzt ein fantastisches Gespräch mit Simon Wehrhöfen. Ich wünsche euch viel Spaß und dann viel Spaß im Kino bei Alter Weißer Mann. Startet diesen Donnerstag. Herzlich willkommen, Simon Wehrhöfen, bei uns im Podcast.
Schön, bei euch zu sein.
Du bist der Erste, der zum zweiten Mal da ist. Also Markus Goller und Oliver Ziegenbalg haben auch zwei Filme schon bei Deutsches Kino ist doch geil gehabt, aber sie waren nur einmal bei uns im Podcast.
Das ist eine sehr große Ehre.
Jetzt müssen wir ein bisschen in der Forderung, dass du nicht auch einfach dasselbe nochmal erzählst, ne?
Wir müssen
frisch bleiben.
Ah ja, ich werde versuchen, was anderes zu sagen.
Ich würde direkt mal...
Nee, ich habe die erste Frage, weil ich werde erstmal investigativ.
Na bitte.
Im Auftrag aller deutschen VorschülerInnen und GrundschülerInnen der ersten beiden Klassen... die jetzt vor wenigen Wochen in die Schule der magischen Tiere 3 damit klarkommen mussten, dass ihre die geliebte Lehrerin von der großartigen Christina Große statt von Nadja Uhl gespielt wurde, auf einmal im dritten Teil. Ist der alte weiße Mann daran schuld, weil ihr den geklaut hat und sie dann keine Zeit hatte?
Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, die magischen Tiere wurden Monate davor gedreht tatsächlich. Wir sind ja wirklich super schnell jetzt vom Dreh zum Kinostart. Also da war das schon durchgedreht. Das hat andere Gründe, über die ich nur spekulieren kann.
Okay, immerhin. Der alte weiße Mann ist nicht an allem schuld.
Nein, er ist an vielem schuld, aber nicht an allem, ja.
Ja, ja, die Einstiegsfrage, die ich stellen wollte, wie viel alter weißer Mann muss man denn selber sein, um einen Film wie Alter weißer Mann zu drehen?
Das ist eine wunderschöne Frage von dir. Vielen Dank für die sehr schöne Frage. Du, ich bin, glaube ich, nicht der alte weiße Mann, so wie er ursprünglich im Buche steht oder das, was als mit diesem Kampfbegriff gemeint wird oder wurde, der ja, wir alle wissen, was damit gemeint ist, glaube ich. Jemand, der sich nicht ändern will, der stur an alten Gewohnheiten festhält, der auch eine Machtposition vielleicht missbrauchen möchte. Ja, so, der selbstkritikfrei ist. So, ich möchte mich eigentlich nicht so sehen und ich sehe mich wirklich nicht so. Ich bin schon, glaube ich, ein neugieriger Mensch und auch ein offener Mensch und natürlich haben sich die Zeiten geändert und natürlich habe ich mich mit den Zeiten auch geändert. Man raucht ja auch nicht mehr in Passagierzügen, Flügen oder in Zügen oder in Restaurants und genauso haben sich auch andere Sensibilitäten und soziale Umgangsformen geändert und da gehe ich auch mit. Aber es gibt eben auch Übertreibungen und Absurditäten. Und das Tanzparkett, auf dem wir alle miteinander so tanzen, gesellschaftlich, ist sehr rutschig geworden, glaube ich. Und deswegen kann jeder sich vielleicht ein bisschen mit damit identifizieren, dass man schnell abrutschen kann oder auch einen Fehler machen kann oder Fettnäpfchen treten kann. Und ich auch.
Ja.
Und ich trete durchaus häufig in Fettnäpfchen. Also ich habe, ja, nur um das kurz zu sagen, ich habe auch mit nicht-binären SchauspielerInnen gearbeitet und es war nicht einfach, immer die richtige Anrede zu sagen für mich. Ja, also es war teilweise auch dann cringe für mich. Ja, oder ich habe neulich einer Produzentin von mir auf der Premiere ein Kompliment gemacht, als sie runterkam auf die Bühne, weil sie so ein tolles Kleid anhatte. Da wurde mir danach auch gesagt, Simon, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ein Kompliment machen über die Äußerlichkeiten einer Frau. Das macht dich zum alten weißen Mann. Und da muss ich sagen, ja, in solchen, dann bin ich vielleicht nicht ein alter weißer Mann, aber einfach halt Ja, oldschool.
Aber das ist ja so ein bisschen auch bei der Hauptfigur, weil ich hatte das auch, als wir zum ersten Mal ich bin ja ein Schauspieler hier im Podcast als Schauspieler, also nicht, sie war nicht hier, aber wir haben über sie geredet und dann wollte ich halt dieses mit sozusagen nicht sie und nicht er sagen, sondern dieses amerikanische They. Und bin da total ins Verheddern gekommen. Ja. Also das ist halt einfach auch dann, selbst wenn man will, ist es noch eine wahnsinnige Übungssache. Mhm. Und einfach vor allen Dingen, bis es dann irgendwann auch nicht mehr so weird klingt, sondern so ganz natürlich. Manche Leute können das ja. Dass so viele Leute dagegen sind, hat auch damit zu tun, dass es am Anfang einfach so wahnsinnig ungewohnt ist.
Ja, und ich glaube auch, ich sag mal, also es werden nicht alle Leute das mitgehen. Es gehen auch nicht alle jungen Leute das mit. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Mein Sohn ist 14 und fast keiner seiner Freunde gendert. Die sind teilweise auch, haben Migrationsgeschichte, sind schwarz, POCs, die, wo man sagt, ja, die müssten doch eigentlich jetzt super woke, progressiv. Nee, die gendern nicht. Haben aber auch nichts dagegen, wenn jemand in ihrer Klasse gendert. Also da ist eine größere Gelassenheit da im Film, eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, dieser extreme Kampf ums Gendern, ich gehe den gar nicht mit. Ich halte nichts von Verboten und nichts von Pflichten.
Genau. Und ist das sozusagen über die Zeit in dir gereift, dass man das Thema jetzt mal zum Kinofilm machen musste oder gab es da irgendwelche bestimmten Erlebnisse, die das dann so, jetzt mache ich's?
Du, ich habe lustige Erlebnisse gehabt, natürlich auch wie jeder Mensch in den letzten Jahren, wo ich gemerkt habe, die Zeiten ändern sich. Also ich habe als Werberegisseur zum Beispiel oftmals Kampagnen machen müssen, wo dann Freundesgruppen gecastet werden oder irgendwelche Familiengruppen, wo man dann schon gemerkt hat, die Executives oder die Kunden haben eine gewisse Nervosität und wollen, dass mehr Diversity reinkommt, aber auf eine sehr verkrampfte Art teilweise, dass man sagt, wir brauchen da hinten links noch zwei Schwarze oder hast du nicht noch ein asiatisches, lesbisches Pärchen? Wo ich so gedacht habe, das klingt irgendwie gar nicht so antirassistisch. Also es klingt gar nicht so cool, wie es vielleicht gemeint ist. Und da bin ich schon kritisch. Also so, wenn das so von Konzernen kommt, dann merkt man einfach, dass da auch oft so eine Künstlichkeit dahinter ist. Und auch das nehme ich auf die Schippe. Das ist mir widerfahren. Also das habe ich erlebt, solche Sachen, dass bei allem, was gut gemeint ist und auch richtig ist, auch immer Absurditäten entstehen. Und ich selber habe eben, wie gesagt, durch die Sprache, ich merke es, mein Vater war ein alter weißer Mann sozusagen, er ist verstorben letztes Jahr sage ich schon, also vor 4 Monaten, vor 5 Monaten, also in diesem Jahr. Und er war aber wirklich ein sehr junger Mensch eigentlich so, ein sehr toleranter Mensch. Und er hat auch manchmal die Welt nicht verstanden, dass wenn er was gesagt hat, dass dann junge Leute sagen, ja, das klingt aber ziemlich rechts, weil er war halt ein Altlinker. Er hat gedacht, er ist links, aber ihm wurde gesagt, er ist rechts. Und das fand für einen älteren Mann schwierig und das habe ich natürlich auch empfunden und wahrgenommen und habe gedacht, hey, hier ist ein guter Stoff für eine Komödie eigentlich, diese Verwirrungen auch so, diese Missverständnisse.
Das spiegelt sich ja auch in der Figur des Großvaters, ne, weil man sieht dann später auf einmal Fotos von ihnen in so einem Fotoalbum, wie er da irgendwie in den 70ern mit einem Joint so rumhängt und dann, ich meine, dein Vater hat wegen zu linker Thesen dafür gesorgt, dass die Berlinale abgebrochen wird und wenn man dann später gesagt bekommt, man sei zu Recht, dann muss man auch erstmal mit diesem Spruch klarkommen.
Ja, absolut, ja.
Ja, bei der Zeichnung der Hauptfigur war es dir dann ganz entscheidend, deutlich zu machen, ja, das ist kein Arschloch, sondern das ist vielleicht jemand, der einfach so noch ein bisschen Sensibilität braucht, um mit dem Geist der Zeit mitzugehen, aber eigentlich ist da steckt keine Ideologie hinter, wenn er sich mal verhaspelt oder Dinge sagt, die man heute vielleicht nicht mehr sagen sollte.
Ich glaube, dass die Idee mit der Hauptfigur war, dass alle ein wenig Heinz sein können. Auch wenn Heinz sozusagen der vermeintlich alte weiße Mann ist, der er ja gar nicht ist in dem Film, sondern er will ja kein alter weißer Mann sein. Das macht ihn, glaube ich, liebenswert. Er versucht, alles richtig zu machen oder versucht eigentlich nachzudenken und auch zu verstehen. Und man merkt, dass man spürt es von Anfang an, dass er versucht, das Richtige zu tun, aber es ungeschickt anstellt und manchmal übers Ziel hinausschießt. Und das ist eine gewisse, er symbolisiert auch eine gewisse Verwirrung, glaube ich, einfach unserer Zeit. Und meine Hoffnung ist, dass sich alle eben in diesem Heinz ein bisschen wiederfinden können und ihn mögen. Und er ist ja eben kein, also ich möchte es hart abgrenzen, ne, von irgendwelchen tatsächlichen Rassisten oder Extremisten, die denken dann, man darf ja heute gar nichts mehr sagen oder so. Also es kommt einfach sehr darauf an, was du sagst. Wenn du natürlich was Menschenverachtendes sagst, dann musst du dich nicht wundern, dass, glaube ich, eine harte und heftige Reaktion kommt. Ja, aber wenn du mal ein falsches Wort benutzt oder wenn du aus dem Kontext heraus ich glaube, man kann bei jedem aus dem Kontext gerissen werden eigentlich, ja. Und das kann dir dann, ich plädiere einfach für mehr Humor und auch für eine andere Art von Sicht aufeinander, weil ich glaube, wenn sich so die Demokraten oder die Menschen, die im demokratischen Spektrum sind, egal, auch wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben, wenn die sich zerfleischen, dann ist das nicht gut.
Und wie genau hast du diese ganzen, also du sprichst dann eine Menge so Ausformungen des alten weißer Mann-Themas an. Hast du die so die letzten Jahre ein Notizbuch immer dabei gehabt oder?
Ja, man macht sich natürlich schon auch Notizen. Ich lese natürlich wahnsinnig viel, immer. Also das ist schon fast, das ist definitiv eine Sucht. Ich lese sehr, sehr viele unterschiedliche News und unterschiedliche, ja, Kommentare auch. Auch oft Kommentarseiten, aber auch aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen, um so ein bisschen zu kapieren, woher, wie ticken eigentlich Leute, auch Leute, die nicht in meiner Blase leben. Ja, und umgekehrt, das ist so eine Obsession schon fast. Und da kommt man manchmal auf sehr interessante Strömungen oder merkt dann einfach, hey, wow, da wurde jetzt gerade was gesagt, das habe ich in einem anderen Forum auch schon gelesen, aber es kam von einer anderen politischen Seite. Mhm. Also es ist ganz interessant, was da passiert. Und ich habe natürlich immer die Augen und Ohren offen, ganz klar, auch wenn ich mal in der U-Bahn fahre, ich höre zu. Und ich mache mir auch Notizen, aber vieles merkt man sich auch einfach. Aber es muss natürlich auch zur Geschichte passen. Also ich kann jetzt nicht alles reinpacken, da hätte es schon noch eine Menge mehr gegeben, was man reinpacken hätte können. Ich fand halt wichtig, dass ein Familienvater, ein gutmeinender Normalbürger, sozusagen der Heinz Max Mustermann Deutschlands, gespielt von Jan-Josef Liefers, dass der in einem Konzern arbeitet und dieser Konzern soll amerikanisch progressiv auf Vordermann gebracht werden. Und da wird eben sehr oft dann, also du darfst halt nichts falsch machen, ja. Und du hast, da gibt's auch eine gewisse Unsicherheit und eine gewisse Angst auch sogar, ja. Und das fand ich eine gute Grundsituation. Das, darüber habe ich viel nachgedacht, so wie es auch, ich habe auch viel gelesen, wie machen es die Amis und so.
Ja, ich fand auch, dass die Figur so auch so eine leicht tragische Hilflosigkeit manchmal offenbart hat und die Jan-Josef Liefers natürlich auch toll spielen kann. Deswegen die Frage, hattest du ihn beim Schreiben schon im Kopf?
Ja, also ich habe viel mit Jan-Josef Liefers im Kopf geschrieben, aber man muss auch immer aufpassen, weil man wusste ja nicht sicher, ob es klappt und dann ist man irgendwie, versteift man sich zu sehr da drauf. Aber ich habe ihn mir schon vorgestellt, weil er hat so eine rühmannsche Qualität. Also er hat wirklich, er ist so ein Volksschauspieler, mit dem man sich identifizieren kann. Und er hat er ist ein sehr, sehr guter Komödiant, also er kann wirklich sehr komisch sein, aber er kann auch sehr traurig und einsam sein. Und brüchig sein. Und das war mir sehr wichtig, weil sonst wäre ich spiele natürlich viel mit Klischees, ja. Mache ich immer in meinen Filmen. Ich breche die dann auch oft. Aber es war wichtig, dass man bei dieser Figur sieht von Anfang an, dass da Zweifel sind. Dass eine Nachdenklichkeit ist, dass man nicht sich denkt, oh, das ist der lustige alte weiße Mann, die Witzfigur.
Ja, es ist keine Karikatur.
Ja, sondern dass man merkt, der denkt, der sucht. Der ist auch einsam mal. Seine Kinder können nicht richtig mit ihm kommunizieren. Er ist gerade in der Krise. Und dass man dafür ihn fühlt, das war mir wichtig und das hat Jan einfach toll hinbekommen.
Und er wird ja sehr besonders eingeführt auf dem Rücken eines Pferdes mit nacktem Oberkörper und wehenden Haaren irgendwo in der osteuropäischen Steppe wie bei Karl May. Hast du dir alle auch überlegt, ob du das wirklich der Erste bist, so willst du dein Film, also gleich mit so einem Schockmoment das Publikum konfrontieren?
Ja, ich habe es ja gar nicht so schockmomentmäßig gemacht dann. Ne? Ich hätte dem auch noch wirklich Indianerschmuck anhängen können, ja, also aus den Karl-May-Filmen. Ich hätte ihn als Häuptling machen, wirklich, also das hatten wir alles am Set. Wir haben all diese Sachen, diese Möglichkeiten wären da gewesen, ihn auch mehr Bully-mäßig darzustellen, also Schuh des Manitou-mäßig. Man hätte ihn richtig zum Indianerhäuptling machen lassen. Das wäre dann krass gewesen. Und dagegen habe ich mich entschieden. Wollte ihn eigentlich mehr wie einen wilden Kämpfer erstmal darstellen lassen. Es geht da um Freiheit in dem Traum. Er reitet in der Steppe auf einem Pferd und er fühlt sich total frei. Mit langen Haaren, nackten Oberkörper. Das absolute Gegenteil von dem, was er jeden Tag in der Fernfunk AG erlebt als Angestellter. Und ich glaube, wichtig war mir da vor allem, dass man eben sieht, Träume sind nicht politisch korrekt. Also wir können in einer politisch korrekten Welt leben, aber wenn jemand davon träumt, aus seiner Kindheit zum Beispiel, irgendwie, dass er ein wilder Winnetou-ähnlicher Kämpfer ist, dann ist das okay. Also man muss aufpassen, ne? So mit woher kommen denn auch manche Sachen. Gerade bei zum Beispiel Winnetou, der überall gecancelt wurde, sicherlich auch eine sehr berechtigte Diskussion. Aber es kommt ja auch viel aus der Liebe von Menschen, die mit diesem Film aufgewachsen sind, die vielleicht nicht die richtigen Worte benutzen, aber die eine ganz, ganz tiefe Bewunderung hatten für Indianer, auch wenn das falsche Wort ist, aber im Zusammenhang mit Winnetou-Filmen ist es das richtige Wort. Und diese Liebe, die hatten, sozusagen als etwas Hasserfülltes darzustellen, ist falsch, finde ich. Und die Träume, ich sehe ihn halt mit viel Humor. Er träumt halt von, hat solche Träume und dann fällt ihm plötzlich auf bei der Psychologin, oh, ich glaube, ich war so eine Art Indianer. Und er benutzt das falsche Wort auch noch. Also ich glaube, da ist viel Selbstironie und Augenzwinkern mit dabei.
Und apropos Haare, wo ihr in der Eröffnungssequenz so eine tolle Perücke ausgesucht habt, die blonden Spitzen von Elias Mbarek, hast du ihm die auferzwungen oder kam er schon so an?
Er kam tatsächlich von selbst auf diese Idee. Er wollte einen speziellen Look dafür haben, für diese Rolle. Verstehe ich auch, wenn man eine kleinere Rolle spielt in so einem Ensemblefilm, dass man da auch einen Akzent setzen will. Und es war ja auch eine sehr spezielle Rolle. Er hat noch nie so eine Rolle gespielt, so einen weiß ich nicht, so einen Influencer, übertriebenen, digital Selbstoptimierer, der alles optimieren will und dabei total durchdreht. Das ist schon eine neue Rolle gewesen und da wollte er auch einen eigenen Look haben und ich finde, es passt gut dazu, seine Haare.
Aber war dann trotzdem kein Problem. Du musstest ihn nicht lange überreden, auch wenn die Rolle etwas kleiner ist, als er es gewohnt ist?
Naja, du musst schon immer bei allen Schauspielerinnen und Schauspielern, die vielleicht auch, also bei fast allen, mit denen ich arbeite, die Rolle gut erklären können. Es ist selten so, also gut, bei Jan war die Rolle so komplex von Anfang an, so klar für ihn, dass er gesagt hat, oh geil, freue ich mich ja. Aber du musst auch bei Nadia Uhl oder bei Elias Mbarek schon über die Rolle sprechen können am Anfang, sodass sie auch noch mehr verstehen, was du damit dann machen möchtest. Nicht nur das, was auch im Drehbuch steht, sondern wie du dir das vorstellst, die Zwischentöne, was eigentlich unter dem liegt bei ihr. Bei Nadia ist so ein bisschen das Thema der Sprache. Die möchte, dass die Gesellschaft wieder eine andere Sprache miteinander lernt. Das ist und wenn du so eine Tiefe hast, dann kannst du mit ihr auch arbeiten. Dann sagt sie, okay, ich verstehe die Figur auch mehr, ja, was sie will. Und bei Elias ist es so ähnlich. Ich habe ihm eben auch gesagt, du stehst für die ganze Zeit eigentlich. Du stehst für das Selbstoptimieren auf Instagram, auf das sich besser ernähren, so und so viele Schritte gehen am Tag, alles richtig machen, diesen Wahnsinn auch unserer Zeit, sich selbst nur noch als Projekt zu begreifen, gesundheitsmäßig, in jeder Hinsicht. Und das fand er witzig, das fand er relevant und dann hat er noch mehr Bock drauf bekommen.
Also war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig.
Es ist auch Vertrauen da, natürlich. Es ist viel Vertrauen da aus unseren vorherigen Arbeiten. Aber es ist schon mein Job, auch immer wieder die Rolle gut erklären zu können, glaube ich, den Schauspielern.
Und ich glaube, es ist fair zu sagen, von deinen bisherigen Filmen, die du gemacht hast, ist das hier am ehesten mit Willkommen bei den Hartmanns vergleichbar. Ja. Was hast du denn aus dem Film gelernt, was du jetzt, wo du gesagt hast, du machst jetzt ein paar Sachen anders? Oder war das so war das für dich so ein umfassender Erfolg? Ich meine, 3,8 Millionen Zuschauer, da kann man ja auch einfach sagen, das will ich jetzt nochmal.
Naja, es war, ich glaube erstmal, ich bin ein anderer. Das heißt, ich glaube, dieser Film ist noch ein Tick erwachsener. Und er ist vielleicht noch ein Tick ernster sogar. In mancher Hinsicht. Ist vielleicht sogar noch kontroverser, das weiß ich nicht. Also ich habe für Willkommen bei den Hartmanns total auch, also ich habe wahnsinnig gute Kritiken bekommen, aber ich habe auch wahnsinnige Ohrfeigen bekommen. Von rechts außen zum ersten, ja, weil ich sozusagen so eine positive Geflüchtetengeschichte erzählt habe. Und aber auch von links außen, weil ich es gewagt habe, die Willkommenskultur auf die Schippe zu nehmen. Und eben auch linke Positionen mal lustig darzustellen und auch den Islam teilweise dann auch kritischer dargestellt habe. Also das war sehr interessant, weil hätte ich gar nicht gedacht, aber ich habe eben von links außen und rechts außen auf die Fresse bekommen, auf gut Deutsch. Und trotzdem waren es die besten Kritiken, die ich hier hatte. Und das größte Publikumserfolg vor allem. Insofern, also ich habe mich darauf eingestellt, ich weiß, wenn ich so ein Thema angehe, allein schon mit dem Titel, manche Leute können da sehr, kann das provokant wirken oder sie wollen es absichtlich missverstehen. Das ist so wie wenn du in eine Achterbahn nicht einsteigst, sondern nur von außen zuschaust. Dann wirst du auch nicht spüren, wie die Achterbahn sich wirklich angefühlt hat. So, das kann bei manchen Leuten passieren, die einfach von dem Titel schon irgendwie vielleicht abgeschreckt sind. Wobei der Titel ja noch gar nichts aussagt. Der Titel heißt ja nur, damit beschäftigt man sich mit dem Diskurs unserer Zeit, mit dem rutschigen Tanzboden, auf dem wir alle tanzen, mit den Kampfbegriffen unserer Zeit, nicht nur mit dem alten weißen Mann. Gelernt habe ich, dass man eine dicke Haut braucht, aus Willkommen bei den Hartmanns, und dass man aber, wenn man die dicke Haut hat, trotzdem plötzlich den größten Erfolg des Jahres bekommen kann, weil die Leute da draußen gar nicht so kompliziert denken, glaube ich, sondern froh sind, wenn sie über ernstere Themen auch mal entkrampfen dürfen und lachen dürfen.
Also bist du aber schon eingestellt auf Shitstorms von allen Seiten und Think Pieces in den Kolumnen dieser...
Natürlich.
Liest du es denn auch oder bleibst du dann 2 Wochen erstmal von Zeitung und online weg?
Nein, ich lese es tatsächlich selektiv vielleicht, wenn irgendwas wirklich... Ich habe da schon Leute, die mir auch helfen, zu sagen, hey, das ist interessant, lies mal. Also auch egal, positiv oder negativ. Es kann auch negativ sein und interessant sein für mich. Wenn es allerdings negativ ist und ich merke, der Mensch hat den Film gar nicht verstanden oder hat selber nicht in sich den Humor, die Haltung, die humorvolle Haltung, mit der ich, oder die liebevolle Haltung, mit der ich Menschen begegne und die differenzierte Haltung, dann interessiert mich die Kritik auch nicht.
Hast du die Filmstaatskritik gelesen?
Nein.
Ah, musst du mal noch nachholen.
Nein, ich sag's dir gerne.
Nee, Quatsch geschrieben hat.
Nee, du, das, ich sag mal so, ich habe ja Respekt für eure Seite tatsächlich auch allein deshalb, weil ich sie schon lange kenne und den Weg auch verfolgt habe, als eine Online-Seite, die, glaube ich, als erste irgendwie eine Relevanz bekommen hat. Fast schon kann man sagen, okay, die Movie-Pilot-Leute werden mich jetzt wahrscheinlich, oder Movie-Pilot-Leute werden mich jetzt hassen, wenn ich euch dafür zuerst genannt habe, aber gut, könnt ihr euch mal aussprechen. Die haben auch eine Relevanz bekommen. Auf jeden Fall, das war für mich als Kinogänger einfach schon interessant. Aber ich habe in dieser Woche, ich werde die sicher noch lesen, die Filmstaatskritik. Ich weiß, die kennen die Bewertung und das ist ja okay für mich dann. Ja, dann muss ich mir jetzt nicht gleich aus dem Fenster springen. Aber es ist für mich nicht gut und zielführend, in der Woche vor Start mich zu viel damit zu beschäftigen, weil ich sonst auch oft in die Defensive komme. Dann irgendwie denke, oh, da muss ich noch was erklären und dann gar nicht mehr über das rede, was mir wichtig ist. So, ich mache das dann mit bisschen Verspätung. Mhm. Da lese ich schon noch, lese ich auch eure Kritik.
Aber eine andere Frage eine Woche vorher, weil mich das tatsächlich interessiert, weil ich das für Deutschland gar nicht kenne. Also willkommen bei Hartmann, wie gesagt, 3,8 Millionen Zuschauer. Jetzt ähnliches Thema, ähnlich heißes Eisen. Aber in Amerika wüsste man jetzt eine Woche vorher, spielt der Film 5 Millionen, 50 Millionen oder 150 Millionen ein, weil die immer dieses Tracking haben. Also man weiß zumindest die Größenordnung, da kann es natürlich immer noch Überraschungen geben. Bist du bist du völlig im Blinden oder weißt du schon, ob der am ersten Wochenende eher 100 oder 800.000 Zuschauer hat?
Nie im Leben 800.000, also nie im Leben.
Ja, das waren jetzt Fantasiezahlen, du musst auch keine Zahlen nennen. Ich wollte nur
wissen, also da sind wir.
Weißt du schon ungefähr, was passieren wird oder seid ihr
wirklich? Nein, weiß ich tatsächlich nicht so gut. Also das Tracking ist, glaube ich, ist nicht überragend. Ist aber auch nicht schlecht. Also ist so ein bisschen weiter eine Wundertüte und ich kann sagen, dass das Tracking-System bei Hartmanns nicht funktioniert hat. Also bei den Hartmanns war das Tracking-System nicht so gut. Also die haben nicht so gut getrackt. Und es war eine totale Überraschung am ersten Wochenende. Die haben 500.000 Zuschauer gemacht am ersten Wochenende. Da sind wir alle aus allen Wolken gefallen. Ich hab gedacht, oder in alle Wolken hinaufgefallen eigentlich. Weil es war völlig, ich habe so, what? Davor wurde ich auch gewarnt. Mir davor wurden noch Leute gesagt so, hey du Armer, jetzt kommst du mit so einem ernsten Thema. Machst das dich da irgendwie mit Komödie. Ey, das will doch keiner mehr sehen. Und dann ist dieses erste Wochenende explodiert. Es ist aber jetzt eine andere Kinolandschaft. Erstens, die Kinozahlen sind allgemein anders. Ich glaube, auch der Star Power ist ein anderer, als wir ihn hatten bei den Hartmanns. Das war schon eine krasse Kombination, auch am Ensemble in dem Fall. Die Leute waren, und das Thema war noch heißer, noch klarer, dass jemand, es war eigentlich unfassbar, jemand macht eine Komödie darüber, über eine bürgerliche Familie, die einen Flüchtling aufnimmt. Das war so griffig. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Leute genau wissen, was sie so erwartet, weißt du? Weil es heißt alter weißer Mann und dann, ich weiß nicht, ob die Leute denken, ach, ich will ja gar keinen Film über einen alten weißen Mann sehen. Also die jungen Leute, glaube ich, sind jetzt nicht unbedingt mit dem Titel, weißt du, können da nicht unbedingt sofort was mit anfangen. Also was wir wissen ist, dass wenn die Leute reingehen in den Film, das wissen wir aus den Test-Screenings.
Wissen wir auch aus der Premiere gestern Abend.
Ja, dass sie den Film lieben. Also das ist das, was wir wissen. Wir wissen, die Leute haben eine extrem gute Zeit, lachen sehr viel und sind aber auch berührt. Und sagen und empfehlen den Film auch weiter. Aber das heißt halt eben nicht, dass sie am Anfang reingehen, leider. Das weiß man einfach nicht. Und ich weiß es auch nicht.
Ja, ich glaube schon. Also er muss am Anfang diese Schwelle schaffen. Man muss so eine gewisse Zahl am ersten Wochenende haben, damit die Mundpropaganda dann auch so eine Welle aufbauen kann. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Aber woher einfach aus deinem Gefühl? Du hast dann auch nur einen Instinkt, ne?
Also, ja, klar.
Ja,
aber
ja ich war zum Beispiel bei Girl, You Know It's True, bei meinem Film über Milli Vanilli, dachte ich auch, dass der in Deutschland also 700.000 Zuschauer machen kann, wenn nicht eine Million. Und dann hat er nur 400.000 gemacht und war am ersten Wochenende eine Vollkatastrophe. Hat sich dann langsam
erholt. Wir sind ja die Wochen nach dem letzten Podcast über WhatsApp in Kontakt geblieben und da hast du den wunderbaren Satz mir irgendwann eines Morgens geschrieben. Du, ich glaube, ich habe einen Arthouse-Film gemacht.
Ja, also das ist sehr lustig, dass du das sagst. Aber so ist es eben auch bei mir tatsächlich. Ich denke ja nicht davor hundertprozentig nach, ich will jetzt mache ich einen kommerziellen Film, der darf keinen Arthouse-Leuten gefallen oder umgekehrt. Man stellt es erst später fest eigentlich manchmal so, oh okay, wow, so wirst du gesehen oder so nehmen die Leute das wahr.
Hm. Ja. Du hattest ja schon dein dickes Fell erwähnt. Was macht das dann trotzdem mit dir, wenn es nicht so funktioniert?
Wenn es nicht so funktioniert, also Ja, dann bist du natürlich traurig. Also anders kann man es nicht sagen. Also vielleicht muss man auch seinem ganz buddhistisch seinen Durst nach Erfolg ein bisschen runterschrauben. Also was ist Erfolg? Ne? Also mein Erfolg ist zunächst mal, dass ich überhaupt diesen Film gemacht habe, was bei vielen Filmemacherinnen und Filmemachern oft ein Traum bleibt oder schwieriger ist. Ich habe es geschafft, ein Drehbuch zu schreiben, was ich finanzieren konnte und so weiter und so fort. Das ist Erfolg schon. Ich habe diesen Film gemacht. Ich habe einen guten Film gemacht, denke ich. Das kann ja auch nur ich sagen. Also vergiss mal die Test-Screening-Ergebnisse. Die sind auch super, aber ich sage es für mich. Es gab andere Filme, da war ich mit vielen Sachen, habe ich total gehadert. Habe ich mich wahnsinnig geärgert, warum ich was nicht hinbekommen habe. Bei diesem Film kann ich sagen, ich finde ihn sehr gelungen. Ich habe ihn gestern nochmal gesehen und ich bin glücklich über den Film und bin dankbar, dass ich den Film machen konnte und auch meinem Vater widmen konnte. Das ist auch Erfolg. Und ich glaube, so muss man das sehen, weil wenn man nur auf Zuschauer schielt, kann man, ja, dann wird man nicht glücklich im Leben.
Und du hast über die Star Power geredet. Für uns ist ja der heimliche Star oder gar nicht so heimliche Star des Films, Sam. Die künstliche Arschlochintelligenz von der Fernfunk AG, die dann sozusagen immer, wenn sie auftaucht, als so lächelnder Smiley auftaucht. Wie lange habt ihr da am Design gearbeitet und hattet ihr mehrere Vorschläge oder wie läuft sowas, wenn man sowas...
Ja, also zunächst mal ist vielleicht wichtig zu wissen, dass ich die Sam-Stimme spreche. Ja, das bin ich.
Oh.
Ja, also ich habe die Stimme selber aufgenommen, weil ich schon beim Schreiben immer diese Stimme gesagt habe, mir vorgesprochen habe, damit ich den Rhythmus so verstehe, wie es klingen kann. Und sonst, wir haben das mit einer Firma zusammen entwickelt, die sich spezialisiert in gewissen Animationen und VFX, Big Hug heißen die, und da haben wir viele Designvorschläge bekommen und wir wollten eigentlich was ganz Simples, Niedliches. Ich wollte einen ganz niedlichen Look haben, der dich auch ein bisschen nervt einfach. Dieses niedliche Smiley-Ding, was aber nervt, ja.
Ja, gerade hattest du das Wort Finanzierung schon angesprochen, als du das erste Mal hier warst zu Girl You Know It's True, war die zweite Frage, wie teuer war der Film, hast du sofort beantwortet. Seitdem hat auch jeder Gast, der hier war, die Frage beantwortet.
Echt jetzt?
Ja. Wir sagen immer, seitdem du das gemacht hast, sagen wir immer, es hat bis jetzt jeder gesagt und das funktioniert.
Ja, ja. Deswegen, wie teuer war Alter Weißer Mann?
Also ganz genau kann ich es dir nicht sagen, also tatsächlich nicht, ja. Ich glaube so zwischen 6,5 und 7,5 Millionen.
Also gut die Hälfte von Girl, You Know It's True.
Ja, war natürlich auch ein wesentlich, wir hatten ja keine Konzertszenen mit 50.000 Leuten, die man dann irgendwie Computer animieren muss und so. Und wir mussten nicht LA herstellen und wir mussten nicht, also es war natürlich, und die 80er Jahre waren es auch nicht, die man herstellen musste.
Und die Rechte an den Liedern?
Und die Rechte an Liedern waren es nicht.
Also, aber dafür hast du jetzt Fanta 4 für den Titelsong bekommen. Wie ist das denn zustande?
Das war einfach eine ganz spontane Austausch, weil wir haben mit denen schon öfter mal gesprochen und waren in Kontakt über mögliche Kollaborationen, wann könnte mal was klappen und so weiter. Und dann habe ich spaßeshalber, haben wir dann mal gesagt, na, wir machen jetzt einen Film über alte weiße Männer. Fühlt ihr euch da nicht total angesprochen? Ihr? Und da haben sie ja viel Humor. Sie haben viel Humor drüber und haben auch gefragt, warum denkt ihr da jetzt an uns so ungefähr? Nein, und die haben uns dann 2, 3 Songs geschickt mal und ich fand den, weil er auch dazu passt zu dem, was Heinz in Berlin erlebt, so ein bisschen, fand ich den richtig dafür. Also sie haben den, der ist natürlich einfach Teil ihres Albums gewesen und hat geschaut, was passt. Das macht man ja bei jedem Film. Aber ich bin sehr stolz, dass wir auch 2 Songs von David Bowie auf dem Soundtrack haben, die eine große Rolle spielen am Ende des Films. Und da muss ich ehrlich sagen, es war ganz toll mit den Erben und Erbinnen von David Bowie da die Rechte zu bekommen. Die hatten nur eine einzige, die waren super offen, wollten auch wissen, um was es geht und so und waren dann voll on. Aber sie hatten ein Thema, sie wollten nicht, dass Alkohol gezeigt wird, während die Songs laufen. Das ist ganz interessant. Also David Bowie Songs, die kannst du nur lizenzieren, wenn du 0,0 Alkohol zeigst.
Im ganzen Film oder nur während des Songs?
Während die Songs laufen. Und das war natürlich bei uns, es war bei uns aber in der Szene, wo die tanzen und Party und überall steht noch Alkohol rum. Also es war gar nicht so einfach. Aber klar, haben wir respektiert.
Mal gucken, ein anderer Running Gag im Film neben Sam sind ja die Tassen. Jetzt stehen hier gerade keine auf dem Tisch, aber wir haben auch die ganze Redaktion ist mittlerweile damit voll. Alter weißer Mann Tassen mit lustigen Sprüchen drauf, die Heinz immer wieder in die Bredouille bringen. Sind die Sprüche von dir oder hast du die einfach irgendwo bei IKEA gekauft? Oder?
Nee, die Sprüche sind von mir, aber auch natürlich habe ich geguckt. Ich habe geguckt, was gibt es wirklich für Sprüche, für dämliche Sprüche. Also es fängt ja gleich damit an, dass er eine Tasse im Vorstellungsgespräch hat mit einem Bewerber, wo drauf steht, ich Boss, du nix. Und das sind halt 80er-Jahre-Tassen. Ich hatte im Büro meines Vaters auch mal eine Tasse gesehen, wo so ein Cartoon drauf war, den man absolut gar nicht mehr beschreiben kann. Der ist einfach sowas von 80er-Jahre gewesen mit so einer vollbusigen Sekretärin. Die hatte meinem Vater damals seine eigene Sekretärin geschenkt. Und da habe ich nur gesagt, Papa, wir können diese Tasse nicht mehr im Büro haben. Die ist sexistisch so. Hat er gemeint, ja, aber die ist doch lustig. Die finden alle lustig. Die finden auch unsere Mitarbeiterinnen lustig. Ja. Ich sage, Papa, nee, gut, aber dann pass auf, wann du sie benutzt. Und das war so ein bisschen, da habe ich drüber angefangen nachzudenken. Das ist ja so ein triviales kleines Beispiel, aber das bringt so viel auf den Punkt. Haben wir nicht alle ein paar bescheuerte Tassen im Schrank? Also auch doofe Tassen. Wie doof dürfen wir noch sein heutzutage? Also dürfen wir auch noch einen doofen Spruch, der aus den 90er Jahren vielleicht noch irgendwo auf einer Tasse draufsteht, müssen wir die jetzt alle entsorgen? Oder kann man mit dem Augenzwinkern den Kontext verstehen, mit dem man das damals gekauft hat und sagen, ach komm, die Tasse erinnert mich an meinen Opa oder an den Herrn Sohn, so der hier mal gearbeitet hat. Und dadurch ist so dieses ganze Tassenthema entstanden, was sich im Film durchzieht. Und ich finde, es bringt irgendwie auch einiges auf den Punkt so. Ja.
So, und die Tassen stehen nicht auf dem Tisch, aber ich muss trotzdem noch eine Frage stellen.
Oh, ja, ja.
Zu einer Sache, die mir, ich muss das gleich zugeben, es ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen und das auch nur aus einem bestimmten Grund. Weil ich habe den Film ja gestern Abend bei der Premiere nochmal gesehen und als wir in den großen Saal vom Berliner Zoopalast kamen, lag auf jedem einzelnen Sitz Vanille-Cashew-Nüsse von Klut.
Die übrigens hervorragend schmecken.
Bestimmt, ich habe es noch nicht aber ausprobiert.
Hervorragend schmecken und dafür kriege ich jetzt sehr viel Geld, dass ich das
genau, weil hab. Dazu habe ich auch eine Frage. Weil wenn man natürlich vor Filmbeginn so ein Ding auf seinem Sitz hat, dann kommt man kaum noch drum rum, während des Films zu bemerken, dass auf fast jedem Tisch entweder diese Vanille-Cashews oder im Garten auch oft das Studentenfutter von derselben Firma.
Richtig, aber jetzt hast du nochmal richtig Werbung gemacht.
Genau, für Klut. vielleicht geben sie uns ja auch was.
Ja.
Als dein Produzent ankam und meinte, wir haben jetzt mal hier Product Placement, Klut Studentenfutter, hast du gesagt, super, oder hast du gesagt, ich hätte lieber Ferrari?
Wir hatten auch noch andere, die du anscheinend nicht bemerkt hast, was ich ganz gut finde. Andere Product Placements. Du, ganz klar, also Product Placement ist einfach Teil meines Jobs. Ne? Also das ist ja, und ich mache ja hier eine private Unternehmung, ein Film, der versucht, sein Budget zu halten, sein Budget einzuspielen. Und Product Placement ist bei den Amerikanern selbstverständlich, sowieso, schon immer. Kannst dich erinnern, wenn man in Amerika zurück in die Zukunft, also wenn da der Kühlschrank aufgemacht wird, dann steht da aber wirklich alles da, was man als Teenager sich nur träumen konnte.
Nike.
Ja, genau. also das haben wir arbeiten am Anfang jedes Films mit einer Product Placement Agentur zusammen bisher, die dann Vorschläge macht. Also zum Beispiel auch, die fahren ja alle Autos, ne? Welche Autos könnten das sein? Und das ist mal das einfachste Beispiel. Manchmal wird man auch nur unterstützt, indem man Produktionsautos kriegt. Ja, da kriegst du gar kein Geld, sondern du kriegst einfach Produktionsautos zur Verfügung gestellt, wo sich jeder Produktionsleiter freut. Da geht es teilweise um Beträge von 2.000, 3.000, 5.000 Euro, die aber im Großen, die einfach helfen, weil es wird jeder Cent umgedreht letztlich dann von dem Produktionsleiter in dem Dreh. Und bei mir ist es einfach so, ich muss, wenn es eine Marke ist, die ich total scheiße finde, wo ich irgendwie ein Problem mit habe, würde ich es nicht machen. Würde ich einfach nicht machen, ganz einfach. Wenn es etwas ist, was meinen Film auch beeinflussen würde in einer schlechten Art, wenn es zum Beispiel nicht zu der Figur passen würde. Also ich sag mal, wenn jetzt ein junger Student ein Audi SUV fahren sollte, weil Audi gibt uns ein SUV und ich sage, Moment mal, aber das passt doch überhaupt nicht zu der Figur, das stimmt doch nicht, dann würde ich es nicht machen. Egal, ob da auch viel Geld auf dem Tisch liegt, weil ich würde nie einen Kompromiss machen, der meinen Film inhaltlich beschädigt. Aber wenn es geht, dass Leute Studentenfutter essen, Klut-Müsli sich irgendwo reinpfeifen, währenddem sie am Frühstückstisch sind, wo wir sowieso eine Frühstückssituation haben und ich muss Produkte auf den Tisch stellen und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, die der vielleicht auch Geld sogar noch dafür zur Verfügung stellen, dann mache ich das.
Das ist auch, ich fand das,
ich bin Unternehmer, also, ne? Es ist ein unternehmerisches,
klar,
Denken.
Ich bin ab da nicht sicher. Und Bond hat, das passt ja auch. Also ich meine, Bond hat Omega und Aston Martin. Und wenn man einen alter weißer Mann-Film dreht mit dem Klut-Müsli, ich meine, das passt doch zur Figur.
Ja,
aber wie ist denn das?
Das stimmt,
weil man merkt ja dann manchmal, wie dann am Ende der Szene noch kurz auf das Logo scharf gestellt wird oder am
Anfang. Nein, das haben wir nicht gemacht.
Aber gibt's sowas wie, es muss nur rumstehen oder hast du wirklich,
nein,
sogar,
du musst
es
natürlich,
achtmal vorkommen und
musst,
dreimal im Bild sein?
Ganz klar. Ja, du musst natürlich denen auch, du kannst ja nicht erwarten, dass die zu dir sagen, ey, wir geben euch hier einen Betrag dafür und wie gesagt, wir reden hier nicht von James Bond Product Placement, ja, wir reden davon, dass man irgendwie es schaffen kann, den Film mit kleineren Beträgen das Budget zu halten, sag ich mal, zu stützen. Dann dann wird natürlich darüber gesprochen, wie sehr zeigt dir unser Produkt oder unseren, wie sehr wird es verwendet auch. Also isst auch jemand mal dann zum Beispiel so eine Nuss oder steht es immer nur in der Ecke hinten, weil die sind ja nicht doof. Also die schenken uns ja nicht einfach Geld und dann verstecken wir ihr Produkt irgendwo hinten links, sondern natürlich freuen die sich oder sagen, es muss auch einmal genutzt werden. Und dann musst du das aber so geschickt einbinden oder machen, dass der Zuschauer, die Zuschauerin es eben nicht stört. Dass man sich nicht denkt, hä, ich bin plötzlich im Werbespot. Also das, da ich viel Werbung gemacht habe früher, kann ich den Unterschied, glaube ich, ganz gut. Ich weiß, wo es ein wirklicher Werbespot, Packshot wird. Mhm. Und sowas gehört halt nicht in den Film, klar.
An welchem Punkt der Filmproduktion kommt denn das Product Placement dazu?
Ich würde mal so sagen, die Diskussionen darüber beginnen 2 Monate vor Dreh.
Mhm. Und dann werden die mal.
Also es wird das Drehbuch ich weiß nicht, bei größeren Filmen, bei James Bond Filmen wird es bestimmt anders sein. Da ist man bestimmt schon in der Drehbucharbeit, denken die schon so wahrscheinlich, weil die so große Partner haben. Mhm. Aber wenn du so einen Film machst, dann hast du dein Buch, es ist fertig, da steht überhaupt nichts von Produkten drin. Aber dann hat das eine Agentur, die schaut sich das an und macht Vorschläge und sagt, naja, hier sagt ihr, die sitzen beim Frühstück. Also da braucht ihr eine Marmelade, oder? Wir haben da vielleicht eine Marmeladen, die Partner, die interessiert sind, daran auf dem Tisch zu stehen. Könnt ihr euch das vorstellen? So fängt das an. Die schauen sich das Drehbuch an und sagen dann, machen Vorschläge. Ja. Und manchmal passt es und manchmal passt es halt gar nicht. Ja.
Aber du bist ja auch gerade echt in so einem Flow. Also jetzt der letzte Film ist erst ein Dreivierteljahr her. Jetzt der nächste für nächstes Jahr ist auch schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob offiziell, aber ich weiß, was es ist. Ich glaube auch offiziell. Ne?
Ja.
So, meinst du, dass du da sozusagen solche Sachen zumindest mitdenkst? Das hilft dann auch, dass die Leute dich gerne weiter beschäftigen?
Ja, also sag mal so, ich bin jetzt bekannt als jemand, der nicht über Budget geht. Also das sehe ich auch als ich bin nicht ein rücksichtsloser Regisseur, weder meinem Team und SchauspielerInnen gegenüber, noch der Produktion oder den Leuten, die daran glauben und die Geld riskieren und Geld investieren. Ich versuche, in Budget nach Hause zu kommen. Ich versuche, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich dann nicht unbedingt verbrannt. Ich möchte keine verbrannte Erde hinterlassen. Ich möchte nicht, dass man das Gefühl hat, okay, der Typ, dem war alles scheißegal. Der wollte nur seine Vision durchprügeln. Und das hilft natürlich, eine gute Partnerschaft zu halten mit Leuten. Aber ich bin einfach gerade in einem guten Flow. Ich habe Glück, dass ich hatte einfach Ideen für Filme und konnte auch relativ schnell in den Drehbüchern zu denen, ich bin natürlich auch besser geworden mit den Jahren. Ja, also ich hätte früher an einem Drehbuch wie ein alter weißer Mann länger geschrieben, als ich es jetzt, ich habe mehr Erfahrung als Drehbuchautor. Ganz einfach. Es geht immer nur ums Drehbuch, weil das Drehen kann man dann schon mit einem Kraftaufwand relativ schnell alles hinkriegen mit so einem guten Team, wie ich das habe. Ja. Aber es geht immer um das Drehbuchschreiben. Und ich hatte ja viel Zeit, darf man nicht vergessen, während Girl You Know It's True. Wir haben ja 3 Jahre gebraucht, um dieses letzte Projekt von mir zu machen. Da hatte ich ja auch eine Menge Zeit, saß ich auch alleine im Hotelzimmer oft und da kannst du dann entweder abends an die Bar gehen oder du kannst halt dich an deinen Laptop setzen und versuchen zu schreiben und ich habe Letzteres mehr gemacht. Und beim nächsten Film wird es auch wieder so sein, der basiert auf einem Roman, den gibt's schon, also insofern ist da schon eine tolle Grundlage da.
Kannst du da vielleicht kurz sagen, was es ist?
Ja, das ist der Roman Ach, diese entsetzliche Lücke. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff, ist ein ganz toller Roman, sehr, sehr witzig, wahnsinnig berührend über einen jungen Menschen, der auf die Schauspielschule geht. Und es geht eigentlich um den ganzen Wahnsinn, der auf so einer Schauspielschule stattfindet, was, glaube ich, jeden so ein bisschen interessieren könnte, weil jeder vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt hat, da mal einen Kurs zu nehmen oder so. Und gleichzeitig lebt er bei seinen Großeltern, die wahnsinnig tolle Persönlichkeiten sind, die seine Oma, Großmutter ist eine Schauspieldiva, sein Großvater ist ein Philosoph, die sind aber auch sehr schräg. Und ihr Alltag ist auch viel von Alkohol geprägt und er wohnt eben in einer Villa mit diesem sehr seltsamen und wunderbaren Großelternpaar und geht jeden Tag in die Schauspielschule. Also er geht von einem Wahnsinn in den anderen ständig hin und her. Und gleichzeitig ist es ein sehr berührender Film, der sich auch mit ernsten Themen auseinandersetzt, zum Beispiel mit dem Tod, weil natürlich es geht auch um Abschied dann von den Großeltern zum Beispiel.
Und das ist ja, ich habe den Namen vergessen, aber die letzte Meyerhoff-Verfilmung war ja auch total, hat ja auch alle überrascht, die war ja auch mega erfolgreich.
Ja, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?
Genau.
War der Film, es war auch ein sehr schöner Film, ja, auch nach einem Meyerhoff-Buch, ja.
Aber du hast gerade über die 3 Jahre geredet, war das so eine klare Entscheidung von dir, obwohl ja die beiden Diskussionen Corona und alter weißer Mann irgendwie zumindest zur gleichen Zeit so hochgekocht sind und sich vielleicht auch ein bisschen miteinander verwoben haben, das Thema einfach komplett rauszulassen? Oder wolltest du nicht, dass der Film irgendwie so sehr an diese Zeit gekettet ist dann?
Das Corona-Thema.
Ja.
Ich hatte mal eine andere, Idee für einen Corona-Film, für so eine Lockdown-Komödie oder für so eine eingeschlossene Familie hatte ich mal, daran habe ich mal länger rumskizziert und bin dann komplett weggegangen davon, weil es einfach mich nicht, weiß nicht, ich habe es einfach nicht geknackt für mich, so den Plot. Und dann habe ich auch gemerkt, es kommen viele andere Projekte in der Richtung. Und jetzt in dem Film, ich habe es gar nicht bewusst ausgespart tatsächlich, aber ich glaube, ich bin selber so durch mit dem Thema oder so froh, dass ich es nicht mehr, dass ich nicht mehr mit Corona zu tun habe, weil es hat mir auch schon einen Film sehr verhagelt, Filmergebnisse im Kino sehr verhagelt, was sehr hart war für mich. Und ich habe auch viel Leid mitbekommen aus Corona und war vielleicht einfach noch selber nicht fähig, darüber wirklich so zu lachen.
Das war Late Night, ne?
Oder? Nee, bei mir war es Nightlife.
Nightlife, Entschuldigung.
Ja, du sagst immer Late Night, das finde ich cool. Du sagst immer Late Night, du bleibst einfach dabei.
Ja.
Mein erster Film bei dir heißt 100 PS, dabei heißt er 100 Pro. Mein vorletzter Film hieß Nightlife und du nennst ihn Late Night. Aber
die Titel sind ja auch nicht so wichtig. Ich habe sie zumindest alle gesehen. Okay. Die Filme sind viel wichtiger.
Naja, gut.
Ja, aber...
Ja, der ist ja damals rausgekommen, mitten als besser als der Lockdown kam im Kino.
Ja, der ist ja super gestartet.
Ja, super gestartet und dann nach 2 Wochen war die Kinos zu und das ist da schon ein bisschen überraschend, sag ich mal, als Filmemacher. Damit rechnest du jetzt nicht. Also du rechnest nicht damit, alles Mögliche ist schon passiert, aber du rechnest nicht damit, dass du einen Film ins Kino bringst und dann kommt eine Pandemie und es sind alle Kinos einfach geschlossen. Und dann ist natürlich auch klar, dass du relativ bald realisierst, dass dieses Problem noch das geringste ist von allen, was dann so anrollt, ja.
Dann vielleicht als letzte Frage, ist es bei dir immer gleich, wie was du an den Eröffnungswochenenden deiner Filme machst? Schleichst du dich irgendwie hinten in die letzte Reihe von irgendwelchen Vorstellungen oder fährst du nach Malle und machst das Handy aus oder wie?
Nee, ich bin eher, ich habe Kinotour an einem Eröffnungswochenende, das heißt, ich bin definitiv unterwegs und in verschiedenen Kinos, die werden auch voll sein, weil Kinos immer voll sind, wenn man als Gäste da Jan-Josef Liefers mitbringt und so. Deswegen davon kann ich dann auch nichts ableiten sofort. Oh, ich habe ein ausverkauftes Kino, ja, aber es ist vielleicht nur eines und die anderen sind es nicht. Nee, wie gesagt, ich versuche da echt eine buddhistische Entspannung an den Tag zu legen und werde sicherlich auch ja nervös sein, aber auch einen realistischen Blick zu behalten. Weißt du, ich kann mich nicht abhängig machen davon von Zuschauerzahlen und ich glaube, der Film ist auch zu gut, und zu interessant, um ihn nur in diesen Kategorien zu bewerten.
Welche Talkshows geht ihr denn? Habt ihr welche? Weil das würde sich ja bei dem Thema irgendwie und gerade mit Jan...
Wir waren bei Stern TV jetzt gerade, wir waren bei RTL Frühstücksfernsehen, aber wir waren jetzt noch nicht in irgendwelchen anderen Talkshows. Also, weiß ich nicht. Würde ich gerne noch machen, ja. Aber ich habe jetzt noch nicht die mega krassen Einladungen bekommen dazu. Also Thomas Gottschalk ist mehr herumgetingelt und hat sich als alter weißer Mann verkauft und dabei finde ich ist er ein ziemlich anderer alter weißer Mann als der in meinem Film. Also meiner ist ja, will ja keiner sein. Er will ja, glaube ich, fast einer sein.
Also verkauft er sich zumindest gerade.
Ja, man weiß es nicht. Also, ja.
Na, solange ihr nicht zu Stefan Raab geht, ist alles gut.
Bisher ist das nicht geplant.
Ja. Okay, also wir wünschen viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Und
ja.
Sind auch gespannt. Herz verdient. Ich glaube auch, dass das einer dieser Filme ist, die, egal was er am ersten Wochenende macht, er wird am zweiten mehr machen.
Das hoffe ich,
solange
ja.
Solange das Wetter einigermaßen mitspielt. Und,
ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass er eine extrem hohe Weiterempfehlungsrate haben wird. Also beziehungsweise das wissen wir, dass es so sein wird. Trotzdem ist es natürlich, kannst du einfach nicht in die Kristallkugel gucken. Ne? Und Kinolandschaft ist sehr überraschend, finde ich, heutzutage. Manchmal machen da Filme Zuschauer, wo ich denke, wow, wo kommt das jetzt her? Und andere floppen, wo du denkst, oh, hätte ich nicht gedacht. Also
und man kriegt es manchmal nicht mal mit. Also wenn man am Ende des Jahres so auf die Jahrestop 100 guckt, dann sind da auf einmal Filme ganz oben, die waren ja. Groß, aber liefen über 20 Wochen jedes Wochenende.
Wie viele Filme laufen denn an jedes Wochenende? Ihr wisst es besser als ich. Wie viel kommen denn?
Also so an offiziellen deutschen Staaten sind wir so bei mittlerweile etwas über 500, 600 im Jahr.
Deutschen Staaten jetzt von deutschen Filmen oder von allen möglichen?
Allen Filmen,
ja. 500, ne? Das ist oder 600, Wahnsinn. Also zwei pro Wochenende eigentlich dann, ne?
Nee,
52, ja klar, 52 Woche, dann sind es 12, schon zwei, ich meinte jetzt zwei deutsche Filme.
Ja, deutsche Filme kommt ungefähr mit 2, 3, ja.
Schon, ne?
Da sind auch viele ganz kleine dabei. Die
ja, da wo man die muss man dann schon eher suchen und so, ja. Nee, klar, es ist ein hart umkämpfter Markt geworden, noch härter als je zuvor. Ja, mal sehen.
Aber wir sind guter Dinge.
Dankeschön.
Ja, und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Ja, und vielen Dank auch an euch da draußen, die ihr wöchentlich immer schön einschaltet. Wir freuen uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.